Und das wiederum war dann sicherlich auch ein Teil, der sozusagen auch auf die Salzburger einheimische Bevölkerung durchaus wieder ein bisschen abgestrahlt hat, weil da durchaus gewisse Neidgefühle entstanden sind. Manche haben dann eben gesagt, ja, die werden deutlich besser versorgt sozusagen als die Versorgungslage in Österreich, die zu dem Zeitpunkt halt auch wahnsinnig prekär gewesen ist. Also auch das hat sozusagen durchaus Konfliktpotenzial auch geboten.
Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs strandeten viele jüdische Menschen, die heimatlos geworden sind, in Salzburg. Sogenannte Displaced Persons. Welche neuen Erkenntnisse Studierende der Uni Salzburg zum Lager in Pasch erlangt haben und warum eine Filmvorführung im Elmo-Kino zu einem blutigen Polizeieinsatz führte.
Schattenorte. Ein Podcast über die dunkle Geschichte Salzburgs.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Schattenorte. Mein Name ist Simona Pinwinkler und gemeinsam mit meiner Kollegin Anna Boschner beleuchten wir in diesem Podcast Orte mit dunkler Geschichte in und um Salzburg. In der vorhergehenden Folge hat meine Kollegin Anna eine spannende Geschichte zur Spionage in Salzburg erzählt. Von einem jüdischen Meisterspion, der für die Nationalsozialisten tätig war, später dann für die US-Besatzer. Und warum ein Historiker der Meinung ist, dass in der Nussdorfer Straße in der Stadt Salzburg ein entscheidendes Ereignis für den Kalten Krieg stattgefunden hat. Wer diese Folge noch nicht gehört hat, ich spreche hiermit eine klare Hörempfehlung aus. Und wenn Sie noch ein Ostergeschenk brauchen für Familie und Freunde, die historisch interessiert sind oder gern mehr über Salzburgs Geschichte wissen möchten, dann lege ich Ihnen das Buch zum Podcast ans Herz mit 30 ausgewählten Schattenorten in Salzburg. Dieses erhalten Sie über den Verlag Anton Pustet, im SN-Shop oder im Buchhandel Ihres Vertrauens. Diese aktuelle Folge wird uns an mehrere Orte in Salzburg führen. Wir beginnen unsere Reise in der Elisabeth-Vorstadt, genauer gesagt vor dem heutigen Elmo-Kino am Gisela-Quai. Jüdinnen und Juden demonstrierten mit Schildern, die Polizei packte Knüppel aus und schlug die jüdischen Demonstranten nieder. Jüdinnen und Juden flüchteten vor einem Nazi-Mob in die Kultusgemeinde in die Mertensstraße. Nein, das war nicht im Jahr 1938, sondern 1951, also Jahre nach Ende des NS-Regimes in Salzburg. In dem Buch »Im Schatten der Mozartkugel« von Susanne Rollinek, Christian Strasser und Gerald Lehner heißt es dazu kommentierend, Salzburg hatte diesen Test in Demokratie nicht bestanden. Doch um zu verstehen, wie es dazu kommen konnte, beginnen wir noch einmal einige Jahre zuvor, Kriegsende 1945. Es geht in dieser Folge nämlich um jene Menschen, die nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs, also nach Jahren der Vertreibung, Verfolgung, Flucht, nach dem Überleben in Konzentrationslagern und dem Aushalten von Gewalt, körperlich wie psychisch, danach in Salzburg ankamen. Das ist keine homogene Gruppe. Holocaust-Überlebende, Flüchtende nach dem Zweiten Weltkrieg, da waren viele unterschiedliche Nationalitäten, Sprachen und Schicksale, die auf einmal in der Mozartstadt Salzburg miteinander in Berührung kamen. Und dann noch dazu mit der Salzburger Bevölkerung, Heimkehrern von der Front oder eingefleischten Nationalsozialisten. Viele der jüdischen Überlebenden waren heimatlos oder gar staatenlos geworden oder sind auf der Durchreise in die USA oder Palästina in Salzburg gestrandet. Man geht davon aus, dass 120.000 Menschen zu dieser Zeit durch die Stadt Salzburg gezogen sind und teils mehr oder weniger lange hier verweilt haben. Bei den jüdischen Personen handelte es sich vor allem um Personen aus Polen, also die gebürtig aus Osteuropa waren. Einige warteten auch auf die Gründung des Staates Israel und zogen später dorthin. Es gab ganze Siedlungen, sogenannte Displaced Person Camps in Salzburg für diese Personengruppen, auch kurz die P-Camps genannt. Einige Lager waren explizit für jüdische Holocaust-Überlebende errichtet worden. So etwa im Augustinerbräu in Mühlen, das Camp Juda in der Riedenburg-Kaserne, das Camp Herzl in der Schrannengasse und eben das Camp New Palestine in Parsch, und zwar direkt am Preußenpark. Heute befindet sich rund um den Park ein großes Wohngebiet. Kinder spielen am Spielplatz, Yoga wird auf Matten praktiziert, andere gehen mit ihren Hunden Gassi. Die S-Bahn-Station ist nicht weit entfernt. Es ist viel los an einem sonnigen Aprilnachmittag in diesem Park. Künftig soll dort ein Zeichen an das Camp New Palestine erinnern. Am 11. April 2025 wird dort eine Gedenkpyramide enthüllt, gefördert von Stadt und Land Salzburg. Dies ist das Ergebnis einer Lehrveranstaltung am Fachbereich Geschichte der Uni Salzburg unter der Leitung von Robert Obermeier und Johannes Darfinger. Die Studierenden Julia Brunner, Loris Franz und Florian Huber haben sich mit jüdischem Leben nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs beschäftigt. Außerdem haben sie neue Erkenntnisse zum Lager in Parsch gewonnen. Einen von ihnen, Loris Franz, habe ich zum Gespräch in unser SN-Podcast-Studio in die Karolinger Straße gebeten. Der 30-jährige Student schildert, dass es in dem Projekt darum ging, wie man historische Themen an die Öffentlichkeit bringt, anstatt sie im Elfenbeinturm der Forschungsstätte zu belassen. Public History sozusagen. Und ihr Thema waren eben diese jüdischen Displaced Persons in Salzburg.
Jetzt war das sozusagen im allgemeinen Kontext durchaus bekannt, dass es 7 Lager in der Stadt Salzburg gegeben hat, wo eben, man könnte sagen, gestrandete, heimatlos gewordene Menschen, insbesondere jüdische Menschen, in Salzburg eben untergekommen sind. Dazu sind insbesondere von der US-Army bestimmte Gebäude dann requiriert worden, um dort eben temporär Unterkunft zu schaffen. Und unsere Überlegung war dann eben, welches dieser 7 Lager könnte man eben für so einen öffentlichen Ort, also unsere Idee war von vornherein, da sozusagen ein Gedenkzeichen zu erstellen. Welcher Ort ist da besonders geeignet? Zu welchem Ort gibt es vielleicht auch noch nicht so sehr viele oder möglicherweise sogar neue Informationen? Und so haben wir uns erstmal auf die Suche begeben, könnte man sagen.
Die Studierenden sind dann auf das Camp unter dem Namen New Palestine in Parsch gestoßen. Sie haben Unterlagen des US-Militärs durchforstet, außerdem Pläne der umliegenden Gebäude aus privaten Nachlässen und auch im Zeitungsarchiv der Nationalbibliothek, wo sie ebenso auf viele Berichte der Salzburger Nachrichten gestoßen sind, wie Loris Franz sagt.
Und das hat uns zum Beispiel die Möglichkeit gegeben, auf Verkaufsanzeigen oder überhaupt Anzeigen Zugriff zu gewinnen, wo man sonst früher wahrscheinlich viele, viele tausend Stunden gebraucht hätte, wenn man sich überlegt, eine Tageszeitung mit 360 Ausgaben pro Jahr über einen Zeitraum von 10 Jahren auszuwerten, das geht digital deutlich schneller. Und da sind wir beispielsweise dann auch von DPs auf Adressen gestoßen. Und das ist natürlich dann sehr spannend, wenn man sozusagen die Informationen, die man halt eben auf den zuvor genannten Quellen hat, wenn man das abgleichen kann mit Adressen und das dann tatsächlich definitiv auch herausarbeiten kann, wo dieses Lager sich befunden hat.
Am 25. April 1947 war in den Salzburger Nachrichten in der Rubrik Gefunden, verloren zu lesen. Am Donnerstag ist im Lokalbahnhof Parsch eine Brieftasche samt DP-Karte mit der Nummer S029083 auf den Namen P. Anastasia abhanden gekommen. Abgeben im Lager Parsch, Bar 13, Zimmer 10. Am 6. April 1949 steht dort Folgendes. Eine schwarze Brieftasche mit sämtlichen Papieren vom Mozarteum bis Parsch am 3. April vormittags verloren. Gegen hohe Belohnung bei Michael Weinberger Lager New Palestine Baracke 21 abzugeben. Die Forschenden sind aber auch auf ein Foto aus dem Salzburger Stadtarchiv gestoßen, wo Holzbaracken abgebildet sind, die sich in der Nähe der Apothekerhofstraße direkt am Preußenpark befunden haben. Aus Platzmangel in der Weichselbaumsiedlung sind diese Cottages gebaut worden. Im Stadtarchiv konnte dieses Foto zuvor nicht entsprechend zugeordnet werden. Es war also nicht bekannt, dass diese Häuser auch zu New Palestine gehört haben. Loris Franz schildert, wie sie bei den Recherchen vorgegangen sind.
Und wir sind aber eben im Zuge der Recherche auch eben auf Bewohner des Lagers New Palestine gestoßen, wo andere Adressen eine Rolle gespielt haben, wo auch immer mal wieder, also nicht eben die Fadinger Straße, an der sich das hauptsächlich oder ganz zu Anfang befunden hat, sondern wo eben auch die Apothekerhofstraße mehrmals aufgeschienen ist. Und das hat zu Anfang in unsere Recherchen erstmal nicht so wirklich reingepasst. Und ja, wir haben dann eben versucht, weiter zu recherchieren, eben dann auch im Zusammenhang mit dem Stadtarchiv beispielsweise, haben uns angeschaut über Konskriptionsnummern. Das sind quasi Katasterpläne über die einzelnen Grundstücke, und wo man teilweise auch noch nachvollziehen kann, wem hat sozusagen dieses Grundstück im Laufe der Zeit gehört. Und da ist es uns dann nach relativ langen Recherchen durchaus gelungen, eben einen Hinweis, witzigerweise über ein Aktenvermerk über einen Kanalbau, also was ganz Profanes eigentlich, gelungen eben nachzuvollziehen, dass auf diesem Gelände auch ein späterer Teil eben dieses Lagers New Palestine sich befunden hat.
Und das waren diese Blockhäuser.
Genau. Jetzt hatten wir natürlich die Adresse, aber wir hatten noch nicht unbedingt keine Bilder vor Ort. Also grundsätzlich ist es mittlerweile eben durch Digitalisierung und Internet durchaus auch möglich, an Bestände zu kommen, die teilweise in Übersee sind. Wir haben relativ viele Bilder, also auch die Zuhörer, die das interessiert, die können die P-Lager oder Lager New Palestine oder ähnliche Dinge auch einfach mal in der Suchmaschine im Internet eingeben. Man findet relativ viel Bilder mit Personen, relativ selten allerdings sozusagen bauliche Bilder, was die Sache natürlich ein bisschen erschwert. Jetzt hatten wir diese Adresse und sind dann eigentlich so rangegangen, dass wir uns beispielsweise Luftbildaufnahmen angesehen haben Stadtfotografien. Also in den 60er Jahren hat man dann vom Kapuzinerberg zum Beispiel oder vom Geisberggelände so Stadtaufnahmen gemacht, wo man sich dann natürlich anschauen konnte, wir haben jetzt diese Adresse, was steht jetzt zum Beispiel auf diesem Bild da? Und es gibt Ansichtskarten dann aus den späten 50er Jahren, Anfang 60er Jahre, wo man eben diese kleinen Blockhäuschen dann tatsächlich entdecken konnte. Und das war sozusagen für uns dann wieder ein weiterer Hinweis. Okay, diese Häuser passen eigentlich, auch wenn man sich die Bilder anschaut, gar nicht so sehr in das restliche Stadtbild. Also das war was Besonderes.
Von den US-Besatzern ist in der Weichselbaumsiedlung in Pasch also sehr schnell nach Kriegsende das DP-Lager New Palestine für etwa 400 Menschen eröffnet worden. Es galt als eines der lebendigsten Lager in Salzburg, mit Theateraufführungen, Rezitationsabenden, einem Obst- und Gemüsegarten, einer zionistischen Lagerzeitung und einem Spielplatz.
Es gibt beispielsweise Interviews, die in Kanada, an der kanadischen Universität, in den 90er Jahren aufgezeichnet wurden, die inzwischen auch digital aufbereitet waren und wo eine Dame beispielsweise über ihre Zeit in Pasch gesprochen hat. Das ist auch ganz interessant. Die Frau war nicht aus Salzburg, war auch im Prinzip aus Osteuropa gekommen, hatte auch keinen im Prinzip direkten Bezug zu Salzburg, aber hat halt sozusagen, Pasch war eigentlich bei ihr sogar noch tiefer verankert als Salzburg selber und hat halt sozusagen da erzählt, wie sie eine relativ kurze Zeit, aber doch gemeinschaftsbildende und intensive Zeit auch dort erlebt hat. Also,
was weiß man denn über den Alltag dieser Menschen dort? Also gab es da gewisse Regeln, gewisse Strukturen? Wie war das organisiert?
Es hängt da tatsächlich ein bisschen von den Lagertypen ab. Also es gab insbesondere die größeren Lager waren eigentlich eher darauf abgestellt, möglichst kurzfristig Aufenthalt zu gewähren. Und dieses Lager New Palestine war eines von denjenigen, was tatsächlich auf etwas längere Frist angelegt war. Und man weiß, dass es ein relativ intensives Lagerleben da gegeben hat. Viel Austausch zwischen den Bewohnerinnen und Bewohnern, durchaus auch kulturelle Erzeugnisse. Also in diesen UNRWA-Akten, die sind sehr, sehr umfangreich und sehr groß und von uns bei weitem nicht gesichtet worden. In der Gänze, wo man Gedichte beispielsweise finden kann so Art Tagebucheinträge oder Episoden, die im Lager passiert sind, auf Jiddisch teilweise oder überhaupt in Fremdsprachen. Also das muss sehr intensiv gewesen sein. Und diese Lager waren eigentlich auch von Anfang an durchaus so angelegt, dass sie sich in gewisser Weise selbst organisieren. Also viel von den Bewohnern ist da von sich ausgekommen.
Verpflegung mit Essen, Medizin und die Unterkunft war also über die US-Besatzer und jüdische Vereine gewährleistet. Das sorgte aber auch für Zündstoff innerhalb der Salzburger Bevölkerung.
Und das wiederum war dann sicherlich auch ein Teil, der sozusagen auch auf die Salzburger einheimische Bevölkerung durchaus wieder ein bisschen abgestrahlt hat, weil da durchaus ja gewisse Neidgefühle entstanden sind. Manche haben dann eben gesagt, ja, die werden deutlich besser versorgt sozusagen als die Versorgungslage in Österreich, die zu dem Zeitpunkt halt auch wahnsinnig prekär gewesen ist. Also auch das hat sozusagen durchaus Konfliktpotenzial auch geboten. Das muss man an der Stelle auch wahrscheinlich dazu sagen, ja. Die DP-Forschung an sich ist ja ohnehin noch in gewisser Weise lückenhaft. Also es gibt schon eine durchaus generalisierte Forschung. Es gibt umgekehrt Forschungen zu einzelnen Orten bzw. einzelnen Begebenheiten. Aber sozusagen so dieser Austausch per se, der ist eigentlich sogar noch relativ wenig erforscht in dem Zusammenhang. Und das ist ambivalent. Es hat Unterstützung gegeben, es hat Hilfe gegeben, genauso wie es Ressentiments und Vorurteile gegeben hat. Und auch wenn man zum Beispiel auf Zeitungsmeldungen in der Zeit geht, wo überdurchschnittlich häufig durchaus über Kriminalität, über Schmuggelkriminalität in dem Zusammenhang berichtet wurde, was aber keineswegs die Gesamtheit abbildet. Das war eigentlich nur ein kleiner Teil, der aber tatsächlich in der hiesigen Öffentlichkeit wahrscheinlich sogar ein bisschen präsenter war. Und ansonsten waren natürlich die Peace etwas, was man eigentlich möglichst gar nicht im öffentlichen Bewusstsein wollte. Also dieser Begriff auch DP, der war in den 40er Jahren, 50er Jahren ein gesetzter Begriff, den kannte auch jeder. Aber man wollte darüber eigentlich nicht so wirklich sprechen. Man wollte das auch nicht im öffentlichen Bewusstsein so in der Form wahrscheinlich haben, ne? Weil es wahrscheinlich auch etwas ist, was sozusagen an Schuldfragen erinnert hat.
Von dieser Schuldfrage, einem schlechten Gewissen der Salzburger Bevölkerung gegenüber den Jüdinnen und Juden dort, spricht auch die Historikerin für Zeitgeschichte an der Uni Salzburg, Helga Embacher. Sie legt dar, dass der Antisemitismus nach Kriegsende nicht einfach ausgemerzt war, sondern teils noch stark ausgeprägt. So kam es auch zu Neiddebatten innerhalb der Bevölkerung in Salzburg, die eben auch in Armut und Hunger lebte damals nach dem Krieg. So hieß es etwa, diese Menschen, also die Jüdinnen und Juden, hätten es sich gerichtet, während die österreichische Bevölkerung verhungere. Oder sie wurden als Hitlers Unvollendete bezeichnet. Ein markantes Ereignis war etwa auch die Milchdemonstration in Bad Ischl, die vor jene Hotels in Bad Ischl führte, wo Jüdinnen und Juden untergebracht waren. Henk die Juden wurde da auch skandiert. Mehr dazu und zur Geschichte der Kaiserstadt hören Sie in der Folge mit der Nummer 40, Dunkle Spuren in der Kaiserstadt Bad Ischl. Es gab aber auch in der Stadt Salzburg immer wieder kleinere Zusammenstöße. Einschneidend waren die Aufstände vor dem Elmo-Kino, die ich eingangs schon erwähnt habe. Im April 1951 wurde der Film Unsterbliche Geliebte von Veit Harlan im Salzburger Elmo-Kino gezeigt. Der Film war nach einer Novelle von Theodor Storm gedreht, vom Inhalt her komplett unaufgeregt und unverfänglich. Also künstlerisch, das liest sich auch aus gewissen Zeitungskritiken, war der Film ziemlich unbedeutend. Dennoch rief dieser Film in Deutschland und auch in Österreich Protestbewegungen und Boykottaufrufe hervor. Warum? Weil der Regisseur Veit Harlan während der NS-Zeit Propagandafilme für Adolf Hitler drehte. So etwa den Film Jud Süß aus 1940. In diesem Film wurden viele antisemitische Stereotype bedient. Von der Geschichte um die historische Figur Josef Süß Oppenheimer, der aufgrund judenfeindlicher Anschuldigungen hingerichtet worden war, war in diesem Film nicht mehr viel übrig. Er wurde habgierig, brutal und schändend dargestellt und am Ende gehängt. Die Nationalsozialisten nutzten den Film für ihre Zwecke. Der Film Jud Süß ist übrigens in Deutschland heute nicht freigegeben, in Österreich sehr wohl. Ein Jahr nach Erscheinen des Films wurde die sogenannte Endlösung vorangetrieben vom Deutschen Reich, also die Vernichtung des Judentums. Es kam zu ersten Vergasungen in den KZs. Eine Auswanderung der jüdischen Bevölkerung war untersagt. Es wird von 6 Millionen Jüdinnen und Juden ausgegangen, die während dieser Zeit getötet wurden bis 1945. Der Film Unsterbliche Geliebte war also der erste Nachkriegsfilm. Film von Veit Harlan. Harlan übrigens war in den Entnazifizierungsprozessen freigesprochen worden. Daher auch die Proteste. Ein Aufführungsverbot seiner Filme wurde gefordert. Und diese Rufe wurden dann eben auch in der Stadt Salzburg laut. Displaced Persons demonstrierten im April 1951 vor dem Elmo-Kino mit Transparenten. Im ausverkauften Kino gingen aber auch Bombendrohungen ein. Der Strom fiel während der Vorführung aus. Opferverbände sprachen beim Landeshauptmann vor, damals der ÖVPler Josef Klaus. Am nächsten Tag stießen die jüdischen Demonstranten mit einer Gruppe Nazis zusammen. Es kam zu Handgreiflichkeiten. Die Polizei setzte Knüppel ein gegen die jüdischen Demonstranten. Diese flohen und zogen sich in die Kultusgemeinde zurück. Die judenfeindliche Versammlung, die sich darauf davor bildete, wurde von der Polizei abgedrängt. Nach 3 Protesttagen wurde der Film vom wohlgemerkt jüdischen Besitzer des Kinos aus dem Programm genommen, heißt es in der Literatur dazu. Es gingen Bilder von blutüberströmten jüdischen Männern und Frauen aus Salzburg um die Welt. In den Salzburger Nachrichten war noch monatelang davon zu lesen. Vor allem darüber, dass der Ruf der Festspielstadt Salzburg durch diese Krawalle nicht in den Schmutz gezogen werden solle. So heißt es nämlich auch von der damaligen Politik. Man sieht also, Jüdinnen und Juden hatten es in Österreich und Deutschland auch nach Ende des Zweiten Weltkriegs nicht leicht. So gibt es auch nur wenige KZ-Überlebende, die danach nach Salzburg zurückgekommen sind oder auch jene, die eben hier gestrandet sind, auch hier geblieben sind. Einer dieser wenigen war Marco Feingold, der, wie er selbst immer erzählt, mehr durch Zufall in Salzburg gelandet war. Er war in Salzburg viele Jahre als Präsident der israelitischen Kultusgemeinde bekannt und auch durch seine unermüdliche Aufklärungsarbeit zum Holocaust. Im Jahr 2019 ist er mit 106 Jahren gestorben. Ein letzter Zeuge aus der Hölle, hieß es damals in den Salzburger Nachrichten. Hier ein kleiner Exkurs zu seinem bewegten Leben. Er wurde in der K&K-Monarchie in der heutigen Slowakei geboren, wuchs in Wien auf, versuchte ab 1938 zu fliehen, wurde aber dann ins KZ Auschwitz deportiert und überlebte letztlich 4 Konzentrationslager. Am 11. April 1955 wurde das KZ Buchenwald, in dem er zuletzt war, von den Amerikanern befreit. Am 18. Mai konnten die ersten Österreicher von dort in die Heimat zurückkehren. Hierzu sei aber erwähnt, dass alle Nationen Busse geschickt hätten, um sozusagen ihre Juden abzuholen aus den Lagern, nur die Österreicher nicht. So charterten sie einen Bus in Weimar und fuhren gemeinsam mit US-Soldaten in Richtung Österreich. Da landeten sie in Salzburg, wuschen sich in der Salzach und fuhren weiter. Feingold wollte nach Wien. An der Demarkationslinie an der Enns, also dort, wo die US-Besatzung aufhörte und die russische Besatzung begann, wurden sie allerdings zurückgeschickt, also sie wurden nicht durchgelassen. Von den Amerikanern hieß es dann, die etwa 130 Leute, die sich in diesem Bus befanden, sollten wieder nach Buchenwald zurückgebracht werden. Das wollten sie aber verständlicherweise nicht. An den Stationen Wels, Linz und Adnang-Puchheim stiegen einige aus und 6 Personen eben auch in Salzburg. Unter ihnen Marco Feingold. Nach einer Nacht in einem Lazarett in Nonntal haben sie eine ehemalige NSV-Wohnung zugeteilt bekommen. Manche waren aber auch im Stollen im Berg untergebracht. Feingold übernahm auch gleich die Leitung der Küche für politisch Verfolgte. Bald danach half er jüdischen Displaced Persons bei ihrer Flucht über die Alpen. Denn damals wollte die britische Mandatsmacht noch verhindern, dass jüdische DPs nach Palästina kommen. Und so schließt sich der Kreis. Denn jene Jüdinnen und Juden, die teils in den Lagern in Salzburg auf die Weiterreise warteten, kamen mit Feingolds Hilfe über die Tauern weiter. Und genau dort gibt es bereits Gedenkpyramiden des Vereins Alpine Peace Crossing. 7 verteilen sich seit 2013 entlang der Strecke von Krimmel über den Krimmler Tauernpass nach Kasern im Ahrntal. Eine davon steht direkt in Krimmel. Und die Nummer 8 wurde im Jahr 2021 in Saalfelden errichtet. Nach Vorbild dieser Erinnerungszeichen wird die 9. Pyramide im Bundesland also am 11. April im Breuschenpark der Stadt Salzburg aufgestellt. Um an diesen beschwerlichen Weg, den viele Jüdinnen und Juden nach 1945 noch zu bestreiten hatten, zu erinnern. Da wir in diesem Podcast ja lediglich hören und nicht sehen können, beschreibt Loris Franz, wie dieses Erinnerungszeichen aussehen wird.
Es ist im Prinzip eine dreiseitige Pyramide, ungefähr 2 Meter hoch. Auf diesen 3 Seiten sind in englischer, in deutscher und in hebräischer Sprache ist ein Text abgedruckt, der Kurzinformationen gibt zu dem Lager, also eben wie viele Menschen haben dort gelebt, wo hat es sich befunden. Zusätzlich haben wir einen kleinen Stadtplan sozusagen draufgegeben, wo man sich auch ein bisschen orientieren kann, also eben wo diese kleinen Blockhäuschen eingezeichnet sind, wo aber eben auch die Gebäudeteile von der Weichselbaumsiedlung eingezeichnet sind. Dass man sich das einfach vor Ort wirklich konkret vorstellen kann und eine Fotografie wird auch drauf sein. Von dem Ort, wo die Pyramide aufgebaut wird, sieht man dann im Grunde genommen auch ziemlich genau auf dieses ehemalige Gelände hin.
Wie lange es das Lager in Pasch übrigens gegeben hat, kann nicht genau gesagt werden, wie Franz schildert. Die meisten Camps schlossen nach der Gründung des Staates Israel, also Ende der 1940er, Anfang der 50er Jahre. Die Häuschen am Preußenpark standen aber noch länger.
Das ist tatsächlich etwas, was gar nicht so einfach wiederum zu rekonstruieren ist. Also diese Camps wurden im Laufe der Zeit natürlich aufgelöst, weil sozusagen auch viele Bewohner dann ins Ausland gegangen sind, ins weit entfernte Ausland in aller Regel, also insbesondere in die USA, nach Australien, nach Kanada oder eben auch nach Palästina. Und je weniger die Peace eben in Salzburg geblieben sind, desto mehr Lager sind geschlossen worden. Und man weiß oder wir wissen gesichert im Prinzip, dass es bis wahrscheinlich Anfang der 60er Jahre bestanden hat. Wie lange genau die Blockhäuschen bewohnt wurden, kann man jetzt nach dem aktuellen Forschungsstand noch gar nicht sagen. Es gibt beispielsweise eine Luftaufnahme, die leider nicht datiert ist, aber die eben aus den 60er Jahren sein muss, so viel kann man sozusagen sagen, wo die demontierten Häuser sozusagen auf dem Feld zu sehen sind. Aber auch das ist sozusagen ein Thema, ja, wo man durchaus auch noch weiter forschen kann und muss.
Vielen Dank fürs Zuhören. Nun wird es eine Woche Pause geben mit den Schattenorten und dann zum Osterwochenende werden wir uns mit dem Erinnern an 80 Jahre Kriegsende in Salzburg beschäftigen. Wir bleiben jetzt also erst einmal in dem Themenkomplex Zweiter Weltkrieg. Wie waren die letzten Kriegstage in Salzburg? Was hat es mit der Operation unter dem Codenamen Doldrums für die Stadt Salzburg auf sich? Und welche Mythen um die Rettung Salzburgs herrschen teils bis heute vor? Mehr dazu hören Sie in unserer nächsten Folge am 19. April. Bis dahin hören Sie doch gerne unsere bereits erschienenen Folgen an, wenn Sie diese noch nicht kennen. Sei es zu Schloss Klessheim, dem Gästehaus des Führers, zu einer vergessenen Schlacht am Walserfeld oder zu Hexenprozessen im Lungau. Zum Nachhören unter www.sn.at/podcasts und überall, wo es Podcasts gibt. Machen Sie es gut, bis zum nächsten Mal.
Das war ein Podcast der Salzburger Nachrichten. Redaktion Simona Pinwinkler und Anna Boschner. Wenn Sie mehr wissen wollen, finden Sie uns im Internet unter www.sn.at.